Herzlich willkommen zur Feierabendrunde, Freunde. Nehmt euch ein Bier. Wir quatschen wieder über Gott, die Welt und ab und an auch ein paar Motorräder. Jens, Prost.
Stößchen. Was trinkst du denn heute?
Ich trinke erst. Klingt wie ein echtes.
Ja, ist aber, ist ja auch.
Ich trinke natürlich wieder Uri, ich trinke heute alkoholfrei, weil ich habe noch Verpflichtungen und ich kann nicht, wie du, immer auf der Arbeit Bier trinken. Ja. Und es gibt auch alkoholfreie Biere, also lass mich in Ruhe.
Ja, ich lasse dich in Ruhe. Ich trinke Bitburger. Ich habe heute endlich mal eine wirklich große nationale Brauerei gewählt. Mhm. Jetzt nicht, weil es mich jetzt wirklich von den Socken haut, was aber so trotzdem tut, sondern weil ich natürlich hoffe, dass die aufgrund von Marktmacht uns jetzt wirklich endlich mal so eine Palette hinstellen, weil wir haben ja auch Durst.
Ja, Durst, dann würde ich auch wieder richtiges
Bier trinken. Dann würde ich auch wieder richtiges Bier trinken und ich habe dann immer noch die Hoffnung, dass ihr da draußen nach jeder Sendung, wir müssen dann auch den Sendetag umbauen, ne, nämlich auf den Werktag, dass ihr dann direkt losgeht und immer einen Kasten davon kauft, von dem, was ich in der Feierabendrunde trinke und dass, wenn dann diese Sales-Zahlen so signifikant nach der Feierabendrunde so hochgehen wie eine schöne Bierschaumkrone, dann ist das Ding hier geritzt.
Okay, bevor du dich jetzt weiter in deinem Größenwahn hier verlierst, sprechen wir doch über Motorräder. Jens, was ist los in der Welt der Motorräder,
ich du alter Onliner? Ich war diese Woche ein bisschen geschockt.
Nein.
Ja. Die haben ein Motorrad verkauft für 1,32 Millionen Dollar.
Okay.
Das ist ein Motorrad, das ist 110 Jahre alt.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es noch fährt. Es ist auf jeden Fall mal restauriert worden.
Was ist das für ein, ich habe den Artikel nicht gelesen.
Das ist eine Cyclone, ein Cyclone V-Twin. Cyclone, das war mal eine amerikanische Marke. Die haben von 1912 bis 1917 wirklich damals die besten Motorräder, die schnellsten Motorräder der Welt gebaut. Die haben einen hochmodernen V2 damals gebaut mit 998 Kubik. Zwei-Ventil-Technik, allerdings, und das war unique damals, mit oben liegender Nockenwelle und einer Art Königswellenantrieb.
Okay.
Und da muss man ja natürlich wissen, dass zur damaligen Zeit halt hauptsächlich, also wenn dann schon wirklich echte Ventile in den Motoren drin waren, die ja dann noch standen, also quasi Teller oben, Schaft unten.
Ja.
Seitengesteuerte Motoren, teilweise schon mit Vier-Ventil-Technik, aber also das Ding 45 PS damals schon und ist ohne Bremse je nach Renntrim also 160 bis 175 gelaufen.
Wo sind die damit rumgefahren?
Auf diesen Holzboard-Tracks da, also diese Holzovale, da haben die diese Rennen gefahren, klar, also nur im Oval gefahren. Und 300 Stück von diesen Motorrädern sind mal gebaut worden. Zwischen 6 und 12 sollen noch existieren.
Krass.
Und da ist eine verkauft worden für 1,32 Millionen Dollar. Unglaublich. Da kann man, ich weiß nicht, ob man, wie viel Paletten Bitburger. Nee, das hat mich schon nachhaltig geschockt, weil ich schon dachte, vor 2 Jahren ist ja mal immer so eine alte Harley verkauft worden für so 935.000 Dollar an der gleichen Stelle. Und da hatte ich irgendwie schon drauf gewartet, wann knackt denn da jemand so knapp die Million? Aber dass das Ding so deutlich über 1 Million Dollar geht, das war schon wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt ist die Dekadenz am Dampfen.
Ja, du, Jens, wird ja alles teurer.
Es wird ja auch alles teurer. Diese Inflation, man kann sich ja fast nichts mehr leisten.
Krass. Mich fasziniert, mich beeindruckt vor allem, dass die 45 PS damals schon hatten. Das ist ja,
das war ist richtig viel. Ich habe mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Also vergleichbare, schnelle Indians. Die hatten damals tatsächlich als Boardtracker schon 4-Ventil-Technik. Allerdings noch, wie gesagt, stehende Ventile. Und diese, da weiß man, so um die 30, bis 35 PS. Harley ist auch. Also die hat dann schon mal so 10 bis 15 PS mehr gehabt. Haben aber nicht gehalten.
Okay.
Weil diese Motoren keine Druckumlaufschmierung hatten, so wie man es heute kennt. Also dass im Prinzip alles über einen Ölkreislauf versorgt wurde. Mhm. Da war quasi oben im Zylinderkopf ein kleines Ölreservoir drin.
Ja.
Das tropfenderweise den Ventiltrieb geschmiert hat. Und da wissen wir natürlich jetzt schon, dass das.
Achso, das war irgendwann dann leer, oder wie?
Das war halt irgendwann mal heiß, weil da ist ja kein neues Öl nachgekommen. Das also so gesehen war es eine Verlustschmierung vielleicht sogar.
Also hat man dann immer Öl nachgekippt oben in diesem Behälter, oder wie?
Im besten Falle, aber das kannst du natürlich, wenn du im Boardtrack bist, bei 160 kannst du jetzt mal schlecht irgendwo am Zylinderkopf rumschrauben und ein bisschen Öl nachkippen. Und selbst mit so einer Pumpe nachpumpen ist natürlich jetzt kein nachhaltiges System. Auf jeden Fall sind diese Motoren halt ständig hochgegangen, weil natürlich auch Gehäuse aus dünnwandigem Alu, also auch damals schon so ein Novum, auch nicht so wirklich gehalten haben. Aber ich sag mal, so eine Glaskanone war es schon. Also hat kurz richtig durchgehauen, hat nur nichts standgehalten. Es war 1,32 Millionen. Wie viele? Ich warte, komm, dann. Wie viele Ducati-Monster? Wir schleppen die Monster ja diese Woche mit.
Welch eine Überleitung, Jens.
Wie viele Ducati-Monster, erste Generation 19, was, 92, ne?
Ja.
Hätte man denn davon kaufen können?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was die kosten jetzt gerade. Aber Jens, das ist ja total, was für ein Zufall, dass du jetzt auf die Ducati Monster kommst.
Was? Das kann ja wohl gar nicht sein. Lass uns über die Ducati Monster sprechen.
Ja, wir haben es ja letzte Woche schon mal, nee, vor zwei Wochen inzwischen, wir haben es vor zwei Wochen schon mal angesprochen, Ducati Monster.
Du warst wieder auf Lustreise.
Ich war dazwischen auf Lustreise, ja. Da können wir auch noch mal drüber reden, aber vielleicht später. Ducati Monster. Ich wollte eine Rubrik einführen und hatte mir eigentlich gedacht, so Motorradlegenden oder, ja, Motorradlegenden. Übrigens hast du gelesen, Legenden unter unserem letzten Video. Legenden bedeuten irgendwas, was man nicht sagen darf. Deswegen darf man jetzt nicht mehr Legende sagen. Die Ducati ist trotzdem eine Legende, die Ducati Monster.
Ein sagenhaftes Motorrad.
Ein sagenhaftes, ne? Ein sagenumwobenes Motorrad. Das Motorrad, was Ducati rettete. Nee, ich wollte den Klassiker der Woche mal auspacken und hatte mir da die Ducati Monster ausgesucht.
Es ist schon ein Klassiker, ne?
Ist schon ein Klassiker, 1992, ne? Das sind 33 Jahre jetzt.
Ja, ne? fast ein bisschen älter als du.
Bisschen älter als ich, ja. Und es ist das Motorrad, das Ducati rettete.
Schon wieder.
Ich weiß, du darfst jetzt noch einmal sagen, welches Motorrad rettete Ducati denn zuerst?
Ach gut, jetzt muss ich das rekapitulieren. Das war das Imola-Rennen, 72, 73, als er mit der GT57 mit so einem unglaublich getunte GT57 überraschend gegen MV gewonnen. Mhm. Und damals war es ja noch, oder was heißt die damals, war ja bis in die 90er so, Win on Sunday, Sell on Monday.
Ja.
Und da sind sich die.
Gibt's übrigens gar nicht mehr, ne?
Dass man sonntags was gewinnt und montags was verkauft. Ja. Naja, anderes Thema. Und da sind sich die Historiker und Wissenden auch sehr sicher, dass das damals auch so ein Rettungsanker für Ducati war, weil es damals ging es der Company auch schon nicht so gut.
Mhm. Naja, auf jeden Fall. Ja, dann ging es Ducati schon wieder nicht gut in den 80ern.
20 Jahre mal, ja.
Ja, genau. In den 80ern ging es Ducati schon wieder nicht gut. Und jetzt kommt nämlich die spannende Geschichte, die ich mir vom Kollegen Ralf Schneider, dem wandelnden Lexikon hier in unseren Gängen, habe erklären lassen. Wusstest du, woher die Ducati Monster ihren Namen hat? Nee, weißt du nicht, wusstest du. Du wirst es gleich wissen.
Ich werde es gleich wissen, weil es eine monströse Mischung aus 888 und 900 SS war.
Geht ein bisschen in die Richtung, also die Sage, die heute natürlich niemand mehr bestätigen kann, die Legende, genau, wir bleiben bei Legenden.
Ja.
Die Legende besagt, dass es Ducati in den 80ern nicht gut ging. Das war, nee, das ist eigentlich keine Legende.
Das ist tatsächlich ein Fakt.
Ja, genau. Und dann gab es damals einen jungen Designer, der nannte sich Miguel Galuzzi.
Der hieß auch so, ne?
Ja. Mhm. Der hat damals die innovative Idee gehabt, ein minimalistisches Motorrad zu machen, das wirklich nur aus Motor, Rahmen und so ein ganz bisschen Verkleidung, nee, keine Verkleidung, nur ein bisschen Beleuchtung besteht. Mhm. Und hat das designt.
Ja.
Mit dem Motor aus der 900 SS und einem ein wenig modifizierten 888-Rahmen. Mhm. Also damals starker Motor und High-Performance-Chassis. Aber nichts anderes dran. Dann hat er das damals der Ducati-Obrigkeit gezeigt und die haben das abgetan mit, oh Gott, was ist denn das für ein Monster?
Ah, ist verbrieft?
Und dann.
Das ist verbrieft?
Wie verbrieft?
Ja, das ist das wahr oder ist das jetzt
Urban Legend? Das ist die Legende. Ah, das ist
also die Legende.
Ja,
also
die sich erzählt wurde, die aber, also da muss schon was dran sein. Und dann war es ja damals so, dass Kajiwa so ein bisschen die Milchkuh von Ducati wurde und immer weiter einstieg bei Ducati. Und da kam dann ein gewisser Herr Castiglioni mit ins Boot. Und der hat
der Senior damals noch, ne?
Ja, und der hat dann gesagt, nee, Moment mal, das gucken wir uns mal genau an. Mhm. Und der fand das dann geil. Und dann haben sie das Ding gebaut, haben es 1992 präsentiert.
Mhm.
Und
ich glaube in Köln.
Haben es dann in Köln auf der, wie hieß die Messe?
IFMA hieß sie damals, glaube ich, noch.
IFMA, ja, ganz eingängig. Und dann haben sie es als Spitze auch einfach direkt Monster M900 genannt. Schöne Geschichte, oder?
Ja.
Glaubst du die?
Ich glaube sie, weil sie im Kontext Ducati so unspektakulär ist, dass sie eigentlich wahr sein müsste. Weil normal ist ja immer, also es gibt ja nichts anderes bei Ducati Marketing als Superlative. Mhm. Und das ist eigentlich so earthgrounded, dass es eigentlich nicht Ducati sein kann, aber in dem Fall quasi wahrscheinlich sehr Ducati von damals war.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall hat dieses Monster, was als solches erst abgetan wurde, dann Ducati gerettet, denn das Motorrad hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Es kamen verschiedenste Ausbauvarianten dann. Aktuell läuft es auf 400.000 Exemplare weltweit langsam zu.
Der Käfer unter den Motorrädern aus Ducati-Land.
Oder der Golf.
Ja.
Also ein ganz spannendes Motorrad. Und ich bin das erste Mal mit dem Ding in Berührung gekommen, als ich damals, als ich meinen Führerschein hatte, mal beim Ducati-Händler eine Monster 1200 Probe gefahren bin. Unser Ducati-Händler im Ort, der hatte so Testbikes, die konnte man einfach fahren.
Der hat dir gleich eine 1200er gegeben, einfach so?
Ja, die Panigale durfte ich nicht fahren. Ja. und dann war es so, ich bin da mit meiner Bandit dann vorgefahren und bei dem war es cool, weil da konnte man auch ohne offensichtliche Kaufabsicht konnte man dann so ein Ding mal Probe fahren.
Und eigentlich auch ohne gültige Fahrerlaubnis. Weil die wäre jetzt wohl kaum gedrosselt gewesen sein.
Wir reden jetzt mal über andere Dinge. Wir reden jetzt darüber, wie dieses Motorrad gefahren ist.
Über Emotionen, nicht über Legales.
Also jetzt hör mal auf, so deutsch zu sein jetzt. Mhm. Also, und dann bin ich diese Monster gefahren und mein Kumpel auch, mit dem ich mitgefahren. Ich bin mit meiner Bandit zum Ducati-Händler gefahren und er hatte eine CBR 500, die er aus der Fahrschule rausgekauft hatte. Und dann sind wir zum Ducati-Händler gefahren. Und sind da Probe gefahren. Und ich weiß noch, dass man durfte irgendwie 35 Kilometer oder so fahren. Und wir sind die dann genau auf diese 35 Kilometer gekommen. Und da haben sie wieder hingestellt und waren beide so, ja, puh, schön. Finanzierung, ach nee, geht auch nicht, egal. Und sind wir wieder zurückgefahren. Und ich weiß noch genau, wie mein Kumpel dann auf seiner CBR 500 das erste Mal raus beschleunigt aus dem Kreisel und so Gas geben will und sich noch so in diesem 1200er Monster-Gefühl nach vorne lehnen will. Und wirklich, er dreht am Gas und macht so. Und haut fast mit dem Helm auf den Tank, weil er sich gegen Kräfte stemmen wollte, die nicht entstanden sind.
So, ja, ist er denn auch umgefallen, weil sich halt auch nichts getan hat? So umgefallen ist er nicht.
Nee, umgefallen ist
sehr
er nicht.
Sehr schön.
Aber das war eine schöne Geschichte und das ist mein erster Berührungspunkt mit der Monster gewesen, ja. Was war denn deiner?
Ich wollte dann auch als Fahranfänger, da gab es in Mannheim, gibt es glaube ich immer noch das Motorland und die hatten eine riesige Halle mit Gebrauchten und da stand eine 620er, also noch die alte Konstruktion mit dem 620er Motor und es müsste glaube ich dann auch schon die erste
IE.
Ich weiß nicht ganz, das war noch eine Vergaser, da haben sie angefangen, diese Blacks oder Dark zu bringen, also die ganz minimalistischen Teile, da stand eine gebraucht und ich war ja damals schon ein bisschen hochgewachsen und da kam natürlich direkt so meinem Begleiter das berühmte Bild des Affen auf dem Schleifstein in den Sinn und deswegen war natürlich auch unbezahlbar und sind wir mal ganz ehrlich, also zwei Ventiler 600er Motor ist natürlich auch knapp über der CB 500F aus der Fahrschule, so von der Leistungsexplosion her. Mhm. Und einige Jahre später, da hatten dann sich ein Kumpel die erste S4 Senna rausgelassen. Also der müsste der 916er Motor gewesen sein. Und ein anderer Kumpel, also ein Kumpel von ihm dann, hatte sich dann eine 57 Monster, auch noch Vergaser-Version, rausgelassen. Also auch noch dieses alte Layout. Und das waren meine ersten Berührungspunkte. Und dann quasi im Job meine allererste Präsentation für die Roadster damals, Gott hab sie selig, war die 1200R. Mhm. Auch noch dann auf dieser sagenumwobenen Ascari-Rennstrecke da im Süden Spaniens.
Also die gehört zu einem reichen Typ und man kommt da nur drauf, wenn man irgendwie mal Glück hat. Ne?
Die gehört zu einem, der irgendwie anscheinend ein sehr innovatives Ölbohrsystem erfunden hat und dadurch nicht ganz unreich wurde und hat sich dann mal gedacht, oh, unten ist nichts und ich habe Bock mit meinem Buddies ab und zu mal ein bisschen zu ballern. Und dann hat er sich da eine Rennstrecke, nein, es heißt ja Race Resort. Also da ist ja Wellness und Spa dabei. Mhm. Also, und da war das erste Mal, da bin ich dann eine Monster 1200R gefahren und
Race Resort passt auch zu dir, das passt besser zu dir als Rennstrecke.
Passt auch besser als Golfkurs. Nee, es war schon, also die 12, also diese 1200er Sachen, also diese Testastretta-Versionen, die waren schon wirklich gut und großer Fan bin ich dann auch noch im Job geworden von der 1200S, die es dann mal gab. Das war ein sehr rundes Motorrad, ja. Alles, was danach kam, das ganze Downgrading dann und wieder die Fokussierung auf diese Street Fighter-Geraffel da, das habe ich jetzt im Kontext Monster und von Ducati nicht ganz verstanden. Mhm. Also ich verstehe es, warum sie das tun, aber jetzt als Monster-Freund ist es nicht schön, was aus der Monster geworden ist. Und 937er, halb irgendwie,
kein Gitterrohr.
Der Gitterrohr ist mir doch gerade wurscht, aber es kommt natürlich drauf. Der Gitterrohrrahmen ändert nichts rein, wenn ich hier drehe, dass sich nichts tut. Mhm. Das macht es im Alurahmen und das macht es im Gitterrohrrahmen nicht. Aber Monster, wenn ich hier drehe, dann muss ich hinten was tun. Und das passiert halt bei dem 937er jetzt nicht so im Kontext der 1200er.
Also deswegen, bei meinem Gewicht schon.
Bei IA, fick dich. Und, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß schon, was du meinst.
Das, was das Monster früher mal war, dieses wilde, einzigartige, ist halt jetzt die Street Fighter.
Ja.
Aber eine Monster V4, würde ich fast glauben, hätte am Markt mindestens genauso viel Erfolg und bei mir noch mehr. Und wenn Ducati weiterhin erfolgreich sein möchte, sollte sie dann doch mal endlich anfangen, Motorräder zu bauen, die ich mag.
Ja, stimmt. Und die du bezahlen kannst.
Aber nicht wert. Ja, das ist Ducati Monster.
Das ist Ducati Monster. Boah, pass auf, jetzt kommt der König der Überleitung. Jens, steht denn eine Ducati Monster auf deinem Parkplatz aktuell?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, aber tatsächlich Ducatis schon länger nicht mehr, weil einfach, ich finde die Zahnriemenmotoren sind halt einfach für mein Fahrprofil nicht passend, alle 3 Jahre Zahnriemenwechsel, das finde ich halt einfach nicht wirklich prickelnd und 2 Zylinder sind halt auch einer zu wenig irgendwie für mich.
Einer zu wenig?
Ist einer zu wenig.
Das heißt, auf deinem Parkplatz stehen 3 Zylinder gerade.
Da sterben sich mittlerweile, großartige Überleitung, by the way, haben sich in der letzten Woche, nachdem ich mir länger drüber nachgedacht habe, nach unserem Gespräch, da haben sich ein paar Triumph Tiger 1050 Sport eingeschlichen.
Oh, cool.
Die sind, also in meinem Suchfilter sind sie drin, von den Kilometern her, wobei mir die mittlerweile auch fast egal sind, weil das Zeug hebt ja echt. Also, wenn ein Motor jetzt schon 80.000 hat, dann macht er die nächsten 20.000 ja normalerweise auch noch irgendwie. Also
steile These, aber gut.
Glaube ich dran.
Mhm.
Und da haben sich ein paar eingeschlichen, weil sie im Suchfilter waren. Und jetzt hier und da mal auf was Teureres, so ist es ja nicht. Aber
was war dein Suchfilter?
Mein Suchfilter war über 1000 Kubik, über 100 PS, unter 7000, gerne ABS.
Okay, das ist was glaube ich, viele Leute suchen.
Ja, ich bin da jetzt nicht so abseitig, denke ich. Nee, also in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht. Das war der Suchfehler, da sind so ein paar rausgeploppt. Und da kommen wir wieder zu meiner Schwäche für Crossover. Das war ja auch mit einer der ersten Crossover-Maschinen. Ne?
Ja.
Wo ja Triumph damals dann auch aus der T400 Tiger, ein richtiger Enduro, dann dieses Tiger 1050 gemacht hat. Später dann die Sport mit 2 Armschwinge. Und erst später haben sie sich ja in diesem Tiger-Kosmos mit 12 Radgrößen und 78 Ausstattungsvarianten, T-Plane und Kladderadatsch und hau mich weg und schlag mich tot, ein bisschen verloren vom Produktmanagement her. Sorry, ja, Uli, aber du kennst meine Meinung dazu.
Aber die Tiger Sport stand ja immer so ein bisschen abseits der normalen Tiger, fand ich so. Also die Tiger Sport war ja immer im Grunde eine Speed Triple mit Homelenker.
Ja.
So.
Und ein bisschen mehr Verkleidung.
Also, es ist ja ein cooles Konzept. Übrigens geil, dass die das jetzt mit der Tiger 800 wiederbringen. Ich weiß, du willst den großen Motor, ja.
Ja. Ja.
Okay, ich. Tiger der Sport 1050.
Tiger Sport, die haben sich da eingeschlichen, ein paar, und bin schon irgendwie so, also schon. Ja, aber Gott, meine Güte.
Naja.
Hat sich bei dir was getan auf dem Parkplatz?
Nee, ich möchte vorher jetzt erstmal, danke übrigens an euch, ihr habt uns nämlich viele viele eurer Parkplatz-Bikes in die Kommentare geschrieben. Jens, du hast ja die Bimota Mantra gewünscht.
Ist sie da?
Die hat keiner hingeschrieben.
Die hat keiner hingeschrieben.
Weil unsere Zuschauer sind nämlich nicht Leute, die einfach nachplappern, damit du hier über Motorräder reden kannst, sondern die haben nämlich ihre eigenen Gedanken. Als da wären Suzuki RGV 250.
Ui.
Geil, oder? Ich nehme jetzt einfach mal ein paar raus. Die mit der Bananenschwinge wurde dazu geschrieben.
Die hatte mal mein Gesell, der mich damals versucht hat, zum Motorradmechaniker auszubilden, hat die Dinger gefahren und hat irgendwann mal in einer Werkstattabendaktion das Kurbelgehäuse mit Epoxidharz ausgegossen, um die Vorverdichtung zu erhöhen. Ich weiß nicht, ob dieser Motor jemals wieder gelaufen ist. Ja, RGV 250, auch da ein Berührungspunkt. Mit mir, Supersportler.
Stimmt.
Unglaublich.
Wahnsinn. Was haben wir noch? Jetzt sind wir gespannt. Hast du weitere Berührungspunkte? Zum Beispiel mit der Honda XBR 500.
Ja, ich war lange sehr verliebt in dieses Motorrad, weil ich nämlich die XL 500 mal fuhr zwischendurch in einer sehr armen Studentenzeit. Und da sind auch immer mal wieder so diese XBRs 500 auf Veteramas, also auf der Veterama in Mannheim und zu Ludwigshafen, zu Preisen verschleudert worden, wo du dir eigentlich fünf hättest kaufen müssen, wer aber nicht mal Geld für eine hat, kann halt auch keine fünf kaufen. Und ich war sehr, sehr angetan immer von diesem Motorrad, dieses klassische Ding, das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Nicht so mega überklassifiziert wie die GB 500, die ist ja dann als Grauimport auch mal gerade. Die XBR war irgendwie fast schon Progress. Ist ja auch egal.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ich finde sie auch
halt
schön so.
Ja, sie war nicht so überklassisch wie jetzt so eine GB. XBR war dann schon ein bisschen progressiver, fand ich gut.
Okay, pass auf, zwei machen wir noch. Einmal Japan, einmal Europa. Ducati 1198?
Ja, welche? Die Street Fighter oder Panigale? Oder?
1198. Voll verkleidet, Superbike.
Ach so, die hießen ja damals noch gar nicht Pangasius und so. Das war ja danach erst, ne?
Richtig.
Nee. Nur, dass ich mal eine Zeit lang sehr, sehr empfindlich war gegen die, die gab es als 898, die eine Stufe kleiner, oder?
Mhm.
Die gab es nämlich auch mal eine sehr lange Zeit zu überraschend günstigen Preisen, sind die rumgestanden. Aber wenn man sich halt mal auf so ein Stück da drauf gesetzt hat, dann ist, ach, das ist alles furchtbar. Aber schon das, geil irgendwie.
Ja, voll geil. Ich finde, das war so
optisch halt auch wirklich
genau,
mit,
das
noch,
ist so
mit noch das, also das rundeste, nicht so überpandigale, nicht so richtig krass, nicht so barock wie jetzt vielleicht eine, also weg von diesem quadratischen, auch kein 999 gedünst, wobei die auch wunderschön war. Das war wirklich so ein uniques Design. Aussagen.
Ja, ja, also ich finde 1098 bis 1198, das war richtig geiles Design. Das würde ich mir auch ins Wohnzimmer stellen, glaube ich. Also das ist echt
du
cool. Dann am besten noch so Trikolore.
Ja, für 1,3 Millionen würdest du in schon 100 Jahren vielleicht eine kriegen irgendwo bei Meko.
Ja, gut.
Was machen wir aus Japan?
Sprechen wir dann nochmal.
Ja.
Japan. Ich mach mal was. Yamaha TRX 850.
Oh, keine Berührungspunkte.
Ich auch.
Außer, dass sie immer beim Yamaha-Händler rumstand und ich das schon irgendwie gutiert habe, dass sie da so dieses Monster-Dingens nachbauen wollten.
Mhm.
Weil die hatte ja so TDM-Motor mit der versetzten Kurbelwelle.
Ja.
Aber irgendwie, aber in dem Blau war die schon schön.
Also richtig durchgezündet hat die auch nie, oder?
Nee. Ich glaube, für die Kohle hätte sie halt auch eine Monster kaufen können.
Vermutlich, ja.
Man weiß es nicht ganz genau.
Naja. Jetzt erzähl doch mal über deine Bimota-Mantra. Wir wollen es doch alle wissen.
Boah, ja, es ist halt natürlich auch mit das hässlichste Motorrad dieser Welt. Gell?
Sieht aus wie so ein Minion, ne?
Ja.
Sieht aus wie so eine Brille auf.
Ja. Und ich hatte, es war zu Anfang meiner Motorradkarriere den Motorradkatalog und da war die plötzlich drin. Mhm. Und ich war komplett geflasht von diesem Motorrad, weil halt die so outstanding war in diesem nichtssagenden Designgedöns da außenrum. Weil im Katalog kam ja vor, Bimota kam ja normalerweise
BMW?
Nee, kam ja danach, weil I kommt ja nach M. M kommt ja nach E. Da war ja nix. Mhm. Und danach kam BMW. Und dann bist du natürlich bei so einer Bimota-Mantra ja schon mal hängen geblieben. Wenn du dann umgeschlagen hast, dann hast du so eine F650 angeguckt, da hast du gleich schon mal zurückgeschlagen. Oh, Mantra. Aber halt auch irgendwie komplett abseitig. Aber schon.
Was hatte die denn für einen Motor drin eigentlich? Was waren das für
Ich habe keine Ahnung mehr.
Ah ja, okay.
Wahrscheinlich ein Ducati-Motor.
Ja, also weiß nicht,
mir. Da muss ich tatsächlich die Lücke, das ist meine offene Flanke jetzt gerade, ich hätte mich informieren können. Aber das Ding hat mich nur übers Design gecatcht. Was, da hätte auch ein 125er Motor drin sein können. Ich finde die trotzdem irgendwie ein erstaunliches Kraftrad.
Also es gibt diese Motorräder, wo wirklich vollkommen egal ist, was für ein Motor drin steckt. Mhm. Und die kennt jeder, aber keiner weiß mehr darüber.
Ja. Du warst auf Lustreise. Deswegen haben wir eine Woche Pause gemacht.
Ach so,
du warst ja mal wieder,
jetzt weiß ich, wo du hin willst.
Ja, 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 ja.
Ich war auf Lustreise, ja, ich war Superbikes fahren. Wir haben Superbike-Tests gemacht in Valencia.
Nein, Superbikes?
Super.
War die R1 etwa auch dabei?
Die waren super, die Bikes.
Ja, es gibt ja auch wörtliche Kündigungen. Und in dem Fall war das eine. Also,
Nein, die R1 war nicht dabei. Wir testen natürlich nur das Neueste. Und die R1 gibt es ja nun mal nicht mehr straßenzugelassen. Mhm. Und wir testen ja Serienmotorräder.
Mhm.
Das heißt, das Neueste, was aktuell verfügbar ist, ist BMW M1000RR, Ducati Panigale V4S und dann die Fireblade. Und es wird ein grandios ausführliches Video dazu geben.
Ja.
Deswegen sage ich noch nicht, wie es ausgegangen ist. Aber die waren alle ganz schön schnell.
Ja. Da ist natürlich schon sehr jetzt spul mal 10 Jahre zurück.
Ja.
Jetzt hast du 3 Motorräder genannt. Und vor 10 Jahren hättest du noch 6 genannt.
Mhm.
Weißt du, hättest du tatsächlich noch die Yamaha R1 genannt?
Ja.
Du hättest die Gixxer genannt?
Ja.
Und du hättest eine ZX-10R genannt?
Ja, wobei die gibt's ja noch.
Und aber die wird ja da einfach auch nicht mehr antreten aus Gründen.
Ja, weil es keinen Zweck hat, weil da ja nichts Neues passiert, ne? Die, streng genommen, kommt noch die Bimota dazu. Jetzt die neue, KB998. Und,
ach, die, wie heißt die, Rimini?
Nee, das Superbike mit dem ZX-10-Motor.
Ja, ja, genau. Ich glaube, Rimini heißt die mit so einer
KB998.
Ja, hier so mit Flügel, die verstellbar sind, elektronisch und also ein Gedöns da. Das wird doch nie kommen, das Ding. Die haben das doch auch nur, die stellen da irgendwie 100 Stück hin.
Ja, die stellen genug hin, dass sie antreten dürfen.
Dass sie antreten können, dann steht an der Wand noch ein Spiegel, damit es aussieht, als wäre die Halle voll.
Ja, und dann kommt natürlich Aprilia mit dem Update von der RSV4.
Ja.
Das ist aber, also das Motorrad ist noch nicht verfügbar und wir wollten jetzt auch nicht auf Aprilia warten mit unserem Test, deswegen hat Aprilia da jetzt Pech gehabt. Da kann
es ja auch schon mal Herbst werden dann, gell?
Ja, man weiß ja nie genau, wann da was passiert und wann das Motorrad wirklich verfügbar ist. Und deswegen sind es jetzt nur die 3 aktuell.
Und auch nichts Nackisches dabei?
Nichts Nackisches
dabei. Mhm, Wie war's?
Kalt. Also in Valencia ist es jetzt gerade auch kalt. Aber nö, im Grunde war es gut. Die waren alle sehr schnell. Wie gesagt, es gibt ein ausführliches Video dazu. Deswegen rede ich da jetzt nicht weiter drüber.
Über was soll man denn dann reden?
Wir waren aber schnell. Ich hab eine Idee, über was wir reden könnten. Mhm. Ich habe mir nämlich überlegt, nachdem du letztes Mal von welche Farbe hatte deine Kawasaki nochmal?
Moonlight Silver.
Moonlight Silver. Oh. Da habe ich gedacht, wir könnten doch mal lustiges Farbenraten spielen. Und
oh, welcher Hersteller?
Genau, ich sage dir jetzt Farbbezeichnung.
Ja.
Du musst mir sagen, wie die Farbe aussieht und von welchem Hersteller die kommt.
Oh, okay.
Okay.
Ja, das ist aber unfair, wenn da mehrere Farben drin sind, weil das kann ja bedeuten, dass das entweder eine Schattierung ist oder eine Ergänzung oder ein Two-Tone-Color. Also den Hind hätte ich schon noch gerne ein bisschen.
Du hältst jetzt die Klappe, du hörst mir zu. Also, pass auf.
Ja.
Was könnte denn, von welchem Hersteller könnte die Farbe Argento Iridium Oro Opaco kommen? Argento Iridium Oro Opaco.
Also ist auf jeden Fall was Italienisches. Argentum Silber, Oro Gold, Iridium irgendwas Silbriges in der Mitte, was Grünstichiges vielleicht. Mhm. Paco, keine Ahnung, ist was ein Getränk mit Zitrone drin. Gibt es eine silberne MV? Oder ist es was Moto Guzziges?
3, 2.
Moto Guzzi Stelvio.
Ah, es ist eine MV.
Es ist eine MV. Es ist eine MV.
So, dann gibt es natürlich noch.
Zum Warmwerden war das jetzt ganz
zum nice. Warmwerden. Ja, ja, ja. Dann gibt es natürlich noch. Ich sage jetzt, bei manchen steht die Farbe dann dahinter. Die sage ich natürlich jetzt nicht mit. Was könnte denn Matt Bacha sein? Also B-A-J-A.
Matt Bacher, das ist Triumph bei der Trident 900 aktuell. Bei den Tridents und bei den Speedies gab es die.
Ja. Ja. Was könnte denn, ja gut, das ist jetzt was Leichtes. Machen wir was Leichtes, bevor was Schwerem. Triple Black.
BMW?
Ja, Triple Black. Okay. Aber frag mich auch, was ist Triple Black, Alter? Es ist Black. Ja, egal.
Ja, es ist halt, ja.
Aber jetzt kommt mein Highlight. Was ist denn Two-Tone Dragonfire Rot, nicht Red, Metallic?
Harley Davidson.
Nein.
Was?
Ist auch BMW.
Auch BMW. Ah, das ist die, die R18 haben die jetzt drauf, ne? Das.
Ja, irgendwie so.
Ja, irgendwie sowas. Ja.
Ja.
Ja. Ja, gut, aber das war jetzt wirklich popelig.
Popelig?
Ja. Jetzt guck dir mal irgendwelche, guck dir mal die aktuelle Goldwing an. 50 Jahre, ne, haben sie ja irgendwelche Sondereditionen rausgebracht. Da gibt es den offiziellen Namen, der heißt einfach nur Eternal Gold. Der inoffizielle Farbname,
so sweet.
Eternal Gold, der inoffizielle Farbname hat noch 12 Geil. Silben mehr. Also von den Farbnamen her haben die Japaner in den letzten Jahren, also gerade Honda, den Vogel abgeschossen, weil das sind ja keine Farben mehr, das sind ja Sätze. Da wird die Grundfarbe genannt, da wird eine Schattierung genannt, da wird genannt, ob es Metallic ist oder matt. Und dann wird noch die Akzentuierung genannt. Mhm. Und dann vielleicht noch, wenn es ein Sonderlack ist, noch irgendwie, welche Farbe die Flake und die Furl und die Pearls haben. Katastrophe. Früher waren Motorräder einfach rot und blau.
Ja. Naja, mal gucken, ob sich diese Rubrik trägt. Ich weiß
ich glaube
nicht, so.
Das war schon ein bisschen lame, ne? Meine Güte.
Naja, ich habe mich immerhin vorbereitet.
Ja, ich auch. Ich habe mir nämlich noch ein paar Motorräder auf den Parkplatz gestellt.
Du hast immer das gemacht, was du jeden Tag auf dem Klo eh machst.
Genau. Ein bisschen Pokémon gespielt. Ja. und ein paar Motorräder auf den Parkplatz gestellt. Nee, ich habe sonst tatsächlich jetzt heute irgendwie nichts mehr.
Tja, naja, dann reicht's auch für heute.
Stößchen.